Gnukmak Tuk Tuk und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schnell und Nerdig. In diesem Podcast dreht es sich um das Wissen aus den Tiefen der Nerd-Multiversen. Heute wird es automatisch und kalt, denn wir begeben uns mit Kate Walker nach Cyberia. Viele wissen, dass es sich bei Cyberia um ein Grafik-Adventure-Computerspiel des französischen Spieleentwicklers Microdice handelt. Das Universum und die Geschichten, die Charaktere sowie die Illustrationen sind das liebevolle Werk vom belgischen Comiczeichner Benoît Sokal, der leider kurz vor der Veröffentlichung des vierten Teils der Cyberia-Reihe im März 2022 verstarb. Benoît war übrigens einer der ersten Comic-Künstler, der Erfolge im Game Design verzeichnen konnte. Ziemlich jeder Cyberia-Fan schätzt das detailverliebte Jugendstil-Design des Spiels. Es ist vom Europa in der Jahrhundertwende inspiriert. Züge, Musikautomaten, Uhrwerke und mechanische Wunderwerke ziehen sich als Motiv durch die ganze Spielserie. Gepaart mit einer guten Portion von Automatons, Mammuts, U-Calls und anderen fantastischen Elementen wurde eines der größten klassischen Abenteuer erschaffen, das zahlreiche andere Indie-Spielentwicklende inspirierte. Cyberia 1 wurde 2002 veröffentlicht, dicht gefolgt von Cyberia 2, das 2004 veröffentlicht wurde. Das Spiel setzt auf vorgerenderte Hintergründe. Das bedeutet, dass ein Bild, Video oder eine Szene bereits im Voraus auf einem leistungsstärkeren Computer berechnet und in eine fertige Datei umgewandelt wurde. Dazu gepaart werden polygonbasierte 3D-Charaktere. Das heißt so viel wie, dass Figuren und Gegenstände aus vielen kleinen flachen Flächen bestehen, meist aus Dreiecken. Diese Flächen bilden zusammen die 3D-Form. Je mehr solche Flächen ein Objekt hat, desto runder und genauer sieht es aus. Im Hintergrund des Spiels können immer wieder mechanische Automaten, die sich bewegen, oder Zahnräder gefunden werden, die sich fast unmerklich drehen. Diese Loops sind Teil des Designs und tragen enorm zur Stimmung bei, auch wenn sie von den Spielenden kaum wahrgenommen werden. Schon in Cyberia 1 erlebt die Hauptfigur eine intensive Charakterentwicklung. Sie wandelt sich von der karriereorientierten Großstadtfrau zur Abenteurerin, die ihr altes Leben hinter sich lässt. Auch grafisch erlebt das Spiel einige Entwicklungen, aber die malereiartige und fast träumerische Atmosphäre, die geschaffen wurde, bleibt. Wenn Kate Walker zum Beispiel in Cyberia 2 durch den tiefen Schnee stapft, bleiben ihre Spuren sichtbar. Ein kleines Detail, das 2004 für Aufsehen sorgte. Denn Point-and-Click-Adventure waren damals statisch. Figuren liefen über gemalte Hintergründe, ohne wirklich Teil der Welt zu sein. Kates Stimme in der englischen Version stammt übrigens von der französisch-amerikanischen Sharon Mann, die auch anderen Charakteren des Unternehmens ihre Stimme lieh. Ihre bekannteste Sprechrolle nach der in Cyberia wird aber wahrscheinlich Krillin aus Dragon Ball sein. Relativ früh trifft Kate Walker auf ihren von den Fans und Erschaffern gleichermaßen so geliebten Automatonbegleiter Oscar. Die Beschreibung halb Mensch, halb Gentleman, der oft das Herzstück der emotionalen Momente ist, trifft es sehr gut. Gebaut wurde er vom genialen, leicht exzentrischen Erfinder Hans Vorarlberg. Oscar ist super präzise, ordentlich und absolut loyal. Selbst dann, wenn ihn niemand darum bittet. Jedes seiner Miss Walker klingt, als hätte man es direkt über ein Grammophon abgespielt. Das ist natürlich genauso gewollt. Benoît bat den Sprecher darum, sozusagen zu perfekt zu sprechen, damit es klingt, als würde eine Maschine versuchen, menschlich zu sein. Im Laufe der Geschichte lernt Oscar tatsächlich Gefühle zu zeigen. Eifersucht, Sorge und sogar Freundschaft, obwohl er nur aus Zahnrädern und Federn besteht. Das zeigt sich zum Beispiel daran, dass er in manchen Dialogen minimal anders reagiert, wenn du vorher mit bestimmten Gegenständen in Kates Inventar interagiert hast. Zum Beispiel Dinge wie Spielzeuge oder alten Briefen. Wenige wissen, dass in der Konzeptzeichnung von Benoît Sokal erwähnt wird, dass Oscars Herz ein menschliches Bewusstsein besitzt, inspiriert von Leonardo da Vincis Automatonzeichnung. Zuletzt möchte ich noch ein besonderes Augenmerk auf die U-Calls legen. Dieses Nomadenvolk spielt in Siberia 3 eine zentrale Rolle. Die U-Calls ziehen traditionell mit ihren Riesenstraußen von Ort zu Ort, um sie zu ihren Brutplätzen zu führen. Sie leben im Einklang mit ihren Tieren und der Umwelt, fast wie ein Gegenpol zu Kates rationaler Welt. Visuell ist es eine Mischung aus Zelten, Dampfmaschinen, Eis und nomadischen Symbolen. Durch ihr Äußeres, das stark an indigene Völker des nördlichen Polargebiets angelegt ist, und ihre fiktive Sprache schaffen sie diese typische Siberia-Magie. Alt, neu und traumhaft zugleich. Nur wenige wissen, dass Eskimo gar nicht so viel wie Rohfleischesser bedeutet, sondern in der nordostamerikanischen Algonkin-Sprache ursprünglich Schneeschuhflechter bedeutet. Der inzwischen weit verbreitete Begriff Inuit ist auch nicht ganz stimmig. Denn die indigenen Völker dieser Region nennen sich selbst Menschen, halt einfach in ihrer eigenen Stammessprache. Und es gibt sehr viele verschiedene Stämme. In gewissen Regionen heißt es tatsächlich Inuit. Aber in anderen Regionen bedeutet Mensch auch Yupik, Inupak oder ganz anders. Mit der Bezeichnung Inuit identifizieren sich also gar nicht alle, sondern lediglich nur ein Teil der Volksgruppe. Und damit komme ich auch schon wieder, Duk Duk Metall, zum Ende der Folge. Ich bin sehr dankbar, dass ich diese entschleunigte und so liebevolle gestaltete Welt von Siberia miterleben durfte. Ich brause dann auch mal mit dem Zug los, um den Anschluss nicht zu verpassen. Ich hoffe, diese Folge hat euch genauso abgeholt wie mich die Welt von Benoît. Ich freue mich, dass ihr wieder bis zum Schluss mit dabei wart. Und hört auch das nächste Mal gerne wieder rein, wenn es heißt, schnell und nerdig mit eurer Bea. Tschüss!